NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Feuerpause wird verlängert, Ukraine und Russland im Gespräch. Kampfdrohnen vor dem Einsatz, Expertendebatte im Verteidigungsausschuss. Dazu auch unser Kommentar. Überraschender Rücktritt, EKD-Ratsvorsitzender Schneider legt alle Ämter nieder. Mehr Hilfe für Flüchtlinge, Bundespräsident Gauck mit eindringlichem Appell. Und ADAC verliert Mitglieder. Vorstand kündigt weitere Reformen an. Aber jetzt erstmal zu dem Thema des Tages, dem anstehenden Spiel zwischen Deutschland und Algerien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Im Spiel Frankreich gegen Nigeria steht es immer noch 0-0. In 3,5 Stunden geht es los. Deutschland spielt gegen Algerien. Vor Ort in Porto Alegre ist Jens Wolters. Herr Wolters, lassen Sie uns spekulieren. Wen wird Jogi Löw heute Abend einsetzen?
Also es gibt eigentlich nur so zwei Wackelpunkte, wo man sich noch nicht ganz sicher ist. Ansonsten wird er wahrscheinlich mit der gleichen Aufstellung spielen wie auch zuletzt gegen die USA. Im defensiven Mittelfeld haben wir die exklusive Wahl zwischen Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger. Zuletzt lief Bastian Schweinsteiger gegen die US-Amerikaner auf. Ich glaube, dass es diesmal wieder Sami Khedira sein wird. Das ist kein großer Qualitätsunterschied, muss man einfach dazu sagen. Und ich habe den Bundestrainer immer so verstanden, er gönnt in dem USA-Spiel Sami Khedira eine kurze Pause. Und deshalb ist er dann für mich auch jetzt wieder am Zug. Und wenn ein Bastian Schweinsteiger während des Spiels, wenn es denn vonnöten ist, von der Bank kommen muss, um dem Spiel neue Impulse zu geben, dann ist das auch durchaus möglich. Also das ist eine sehr gute Rollenverteilung. Was das linke Mittelfeld angeht, da fällt Lukas Podolski mit einer Zerrung aus. Da ist die Option entweder Mario Götze oder André Schürrle.
Wir haben ja bisher zweimal gegen Algerien gespielt, beides mal verloren. Das ist allerdings schon Jahrzehnte her. Sind die Algerier zu schlagen?
Die sind zu schlagen und eigentlich muss sie die deutsche Mannschaft auch schlagen. Das mag jetzt sehr großspurig klingen, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Aber die deutsche Mannschaft ist gegen den 22. der Fußball-Weltrangliste ganz klarer Favorit. Die Algerier werden mit Sicherheit ganz viel Leidenschaft ins Spiel werfen. Das ist das, was sie bisher gezeigt haben bei diesem Turnier. Sie haben in der Vorrunde 4 Punkte geholt, einen Sieg, einen Unentschieden. Und das ist aller Ehren wert. Aber ich glaube, dass das an dieser deutschen Mannschaft dann scheitern wird, dass die Algerier sich für das Viertelfinale qualifizieren. Also Deutschland ganz klarer Favorit und diese Rollen, die man jeweils einnimmt, die hat man auch angenommen, sowohl auf deutscher als auch auf algerischer Seite.
Heute sind ja fast herbstliche Temperaturen in Porto Alegre. 15, 16 Grad werden für das Spiel erwartet. Ist das ein Vorteil für die deutschen Spieler?
Nee, nicht wirklich. Also man darf berücksichtigen, dass in der algerischen Nationalmannschaft nur 7 Spieler in Nordafrika, in Algerien zur Welt gekommen sind. Der Rest ist in Frankreich überwiegend zur Welt gekommen. Also auch die meisten Spieler spielen in Europa, in Italien, Spanien, Frankreich, Portugal. Da kennt man dann halt solche Temperaturen auch. Das ist so ein bisschen mitteleuropäisches Schmuddelwetter mit 15 Grad und hin und wieder mal Nieselregen. Aber ein Vorteil für die deutsche Mannschaft ist das heute dann nicht.
Was machen die Spieler denn noch, bis es losgeht?
Ja, das klingt so ein bisschen wie der Sonntagsbesuch bei der Oma. Ein Spaziergang steht auf dem Plan. Eine Stunde vor der Abfahrt ins Stadion gibt es nochmal eine Kaffeetafel, dass da jeder nochmal vielleicht so ein bisschen zur Ruhe kommt. Um 20 Uhr ist dann halt die Abfahrt ins Stadion. Um 21 Uhr nochmal eine Ansprache in der Kabine vom Bundestrainer Joachim Löw und um 22 Uhr Anpfiff auf dem Platz. Und dann muss all das umgesetzt werden, was sich das Trainerteam ausgedacht hat.
Soweit Jens Wolters aus Porto Alegre. Es ist Ramadan in Algerien, Fastenzeit, aber das spielt am Tag dieses Spiels keine Rolle mehr. Das Volk ist auf den Beinen. Die Stimmung ähnelt einem Volksfest, wie Alexandra Göbel festgestellt hat.
So hört es sich an, wenn ein ganzes Volk ausrastet. Islam Slimani köpft die Wüstenfüchse ins Achtelfinale. 1:1 gegen Russland. In Algier brechen alle Dämme. Zehntausende jubeln, schwenken Fahnen und zünden bengalische Feuer. Algerien schreibt WM-Geschichte. Es ist genial. Wir sind tatsächlich in der Runde der letzten 16. Das gab's noch nie. Wir sind sehr stolz und unsere Mannschaft spielt für Afrika, für den Maghreb, für die gesamte arabische Welt. Die Stimmung hier ist einfach atemberaubend. Kaum vorstellbar, was los sein wird, wenn das algerische Sommermärchen nun noch weitergehen sollte. Aber dass es weitergeht, davon sind in Algerien alle überzeugt. Die Erwartungen sind riesig. Wir werden Deutschland schlagen, inshallah, so Gott will. Und das Spiel wird 2-1 ausgehen. 2:1, das gab es schon mal. 1982 siegt die berühmte Mannschaft um Rabah Madja und Lakhdar Belumi gegen Deutschland bei der WM in Spanien. Nur die berühmte Schande von Gijón, der peinliche Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und Österreich, hindert die Wüstenfüchse damals am Weiterkommen. Algerien hat also noch eine Rechnung offen. Aber statt in Fußball-Nostalgie zu schwelgen, schaut Verteidiger Rafik Halisch lieber nach vorne. Deutschland sei der große Favorit, aber die algerische Mannschaft sei zu allem fähig und für Überraschungen gut.
Die Mannschaft von 1982 hat ihre Zeit gehabt. 2014 sind wir dran. Mit diesem Spiel werden wir uns für das Viertelfinale qualifizieren. Es wird nicht leicht werden, aber wir werden sehr konzentriert sein und alles tun, damit es ein gutes Spiel wird.
Die Wüstenfüchse haben den Algeriern schon jetzt viel Stolz zurückgegeben, die Menschen glücklich gemacht. Fußballerfolge sind Balsam für die Volksseele, besonders in Algerien. Einem Land, das von einem starren alten Machtapparat aus Politikern, Militärs und Geheimdiensten geführt wird und in dem viele junge Leute weder Jobs noch Perspektiven haben. Vielleicht ist auch deshalb das Trikot von Islam Slimani in Algier schon ausverkauft. Es soll magische Kräfte verleihen. Er hat das entscheidende Tor geschossen. Er hat uns in die nächste Runde geführt. Wir wollen Slimani. Und so wird das ganze Land hinter den Wüstenfüchsen stehen. Mitfiebern, vor Riesenbildschirmen auf den Straßen in Algier, Oran, Constantine und anderswo. In ein paar Stunden wird in den Cafés kein Platz mehr frei sein. Und vor lauter Begeisterung werden die Menschen vergessen, dass Ramadan ist und sie bis zum Abend fasten müssen. 1-2-3, viva Algerie. Das ist der Schlachtruf der Algerier. Gegen Deutschland bekommt er nun eine ganz besondere Bedeutung. Sieg 1, schon fast vergessen, 1964. Sieg 2, dann 1982. Und jetzt soll Nummer 3 her.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.37 Uhr. 3 Stunden vor dem verabredeten Ende der Waffenruhe haben sich die Regierungen in Kiew und Moskau auf eine Verlängerung der Feuerpause in der Ostukraine verständigt. Darauf hätten sich Russlands Präsident Putin und der ukrainische Präsident Poroschenko telefonisch geeinigt, erklärte heute Nachmittag das französische Präsidialamt. Aus Paris an Christine Heckmann.
Es sei ein langes, ausführliches Telefonat gewesen, heißt es aus dem Élysée-Palast. Am Ende kann Frankreichs Präsident Hollande aber einen Erfolg vermelden. Gemeinsam mit Kanzlerin Merkel hat Hollande eine Einigung zwischen Kiew und Moskau erreicht. Der ukrainische Präsident Poroschenko und Russlands Präsident Putin wollen noch am Abend eine Waffenruhe im Osten der Ukraine vereinbaren. Außerdem einigten sie sich über eine wirksame Grenzkontrolle. Der Élysée-Palast in Paris veröffentlichte einen 5-Punkte-Plan, dem Poroschenko und Putin zugestimmt hätten. Dazu zählt eine bilaterale Waffenruhe zwischen der ukrainischen Führung und den prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Außerdem soll die OSZE sich an den Grenzkontrollen zwischen den beiden Staaten beteiligen. Kiew und Moskau einigten sich zudem darauf, an weiteren Verhandlungsrunden teilzunehmen. Deutschland und Frankreich drängen seit Wochen auf eine Einigung in der Ukraine-Krise. Merkel und Hollande hatten zuletzt den Druck auf Putin und Poroschenko erhöht. Die von der ukrainischen Regierung ausgerufene Waffenruhe sollte ursprünglich am Abend enden.
Soll die Bundeswehr sogenannte Kampfdrohnen kaufen? Ferngesteuerte Waffensysteme, die wir bisher nur aus dem Antiterrorkampf der USA kennen? Diese Frage hat heute eine Expertenrunde im Verteidigungsausschuss versucht zu klären. Kritiker behaupten allerdings, die Entscheidung von Verteidigungsministerin von der Leyen sei schon längst für Drohnen gefallen. Christoph Brössel war bei der Anhörung dabei.
Es geht nicht um autonome Killerdrohnen, sondern es geht um den Schutz von Soldaten der Bundeswehr im Einsatz durch Drohnen, das ist die Frage, die diskutiert wird.
Von der Leyen distanzierte sich damit deutlich von der Praxis der US-Armee, Taliban-Führer durch Angriffe mit unbemannten Fluggeräten gezielt zu töten. Und gleichzeitig lässt sie die Möglichkeit offen, Drohnen zu bewaffnen und unter bestimmten Vorgaben einzusetzen. Von der Leyen kündigte an, sich noch in dieser Woche zu positionieren, wahrscheinlich am Donnerstag im Bundestag. Das Argument, das die Befürworter einer solchen Bewaffnung anführen, ist der Schutz der eigenen Soldaten im Einsatzgebiet, Beispiel Afghanistan. André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, vor der Anhörung.
Und der Schutz ist für uns das zentrale Argument. Im Krieg geht es leider nicht um Fairness. das muss man immer wieder sagen, es ist nicht wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, sondern es geht darum zu überleben. Und das haben wir in Afghanistan gelernt, hart lernen müssen, was es heißt zu überleben. Und deswegen ist der Schutz für uns zentral.
Bewaffnete Drohnen sollen Soldaten auf dem Boden schnell helfen können, wenn diese angegriffen werden. Durch den Beschuss aus der Luft könnten dann deutsche Soldaten geschützt der Kampf beendet werden, so die Befürworter. Und das viel schneller als durch Hubschrauber, Artillerie oder Kampfjets, die angefordert werden müssten. Kritiker entgegnen, die Mission in Afghanistan läuft aus. Warum also braucht die Bundeswehr dann noch solche Drohnen, vor allem da kein ähnlicher Einsatz bevorsteht. Darüber hinaus ist die Befürchtung groß, dass die Bewaffnung, einmal genehmigt, die Regeln des Krieges verändert. Marcel Dicko, Stiftung Wissenschaft und Politik.
Die Fernsteuerung dieser Systeme ist sozusagen nur eine Übergangslösung. Es ist der erste Schritt in die Autonomie, wenn man diese Systeme beschafft und bewaffnet, auf den Pfad begeben, dass zunehmend die Maschine die Kontrolle über solche Einsätze hat und nicht mehr der Mensch.
Dem könnte die Politik begegnen, zum Beispiel durch klare Regeln. Kein Feuer ohne Bestätigung durch einen Soldaten. Die Opposition sieht die Entscheidung für bewaffnete Drohnen schon gefallen. Agnieszka Brugger von den Grünen, die auch ein Lob für von der Leyen hat.
Es ist natürlich gut, dass sie anwesend ist und sich die Argumente der unterschiedlichen Positionen selbst anhört. Trotzdem beschleicht uns schon länger das Gefühl, dass diese große Debatte, die immer wieder eingefordert und versprochen wird, sich eher als eine Farce herausstellt, weil das Ministerium ja mit dem, dass bereits Haushaltsmittel eingestellt sind, dass es bereits Anforderungen für bestimmte Waffensysteme gibt, schon die ein oder andere Vorentscheidung auf den Weg gebracht hat.
Die Debatte um die Beschaffung von Drohnen kommentiert jetzt Andreas Flocken.
Neue Erkenntnisse hat es bei der Anhörung nicht gegeben. Ursula von der Leyen hat sich offiziell zwar noch nicht festgelegt. Die Weichen für die Ausstattung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen sind intern allerdings längst gestellt. Der Grund für die Zurückhaltung der Verteidigungsministerin ist allein der Koalitionsvertrag, der vor einer offiziellen Entscheidung eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit vorsieht. Denn der Kauf bewaffneter Drohnen ist der Bevölkerung nur schwer vermittelbar. Grund ist ihr Einsatz für gezielte Tötungen durch die USA. Da kann die Bundesregierung noch so oft behaupten, die Bundeswehr würde Drohnen niemals für solche Zwecke einsetzen. Keine Frage, Kampfdrohnen können eigene Soldaten wirksam schützen, indem sie beispielsweise Patrouillen aus der Luft überwachen. Werden diese angegriffen, sind sie in der Lage, anders als Kampfflugzeuge, ohne Zeitverzögerung einzugreifen. Aber ansonsten ist die militärische Begründung für Kampfdrohnen schwach. Der Luftwaffe geht es vor allem darum, mit den Verbündeten auf Augenhöhe zu sein. Ohne bewaffnete Drohnen drohe der Rückfall in die Drittklassigkeit, so die Befürchtung. Bewaffnete Drohnen sind aber mehr als eine normale Modernisierung der Streitkräfte. Im Verbund mit anderen neuen Technologien können sie inzwischen die Voraussetzungen schaffen für einen grundlegenden Wandel der Kriegsführung. Noch sind Drohnen ferngesteuert. Für Militärs ist das ein Schwachpunkt. Signale über Satelliten können nur mit Verzögerung den Bediener am Boden erreichen. Außerdem sind Satellitenverbindungen störanfällig. Der Trend geht daher hin zu sogenannten Autonomen Systemen, Drohnen, die ihre einprogrammierten Ziele selbst suchen und eigenständig bekämpfen. Der Mensch wird aus diesem Entscheidungsprozess zwangsläufig herausgedrängt. Er wird auf Dauer nicht mehr die letzte Instanz sein. Denn der Bediener kann die auf ihn einstürzende Informationsflut schon längst nicht mehr schnell genug verarbeiten. Er ist überfordert, stößt an seine Grenzen. Die Militärs aber wollen die Möglichkeiten der neuen Technologien voll ausnutzen. Die Folge: Maschinen entscheiden dann über Leben und Tod. Das hört sich nach Science Fiction an. In 20 Jahren könnte aber genau das die Realität sein. Was also tun? Ein internationales Verbot bewaffneter Drohnen ist unrealistisch. Eine Entscheidung, die Bundeswehr mit Kampfdrohnen auszustatten, sollte daher einhergehen mit der Selbstverpflichtung, diese Systeme nur zum Schutz der eigenen Soldaten einzusetzen und nicht für Offensivoperationen. Die Bundesregierung sollte sich zudem aktiv dafür einsetzen, autonome Waffensysteme zu ächten. Der gegenwärtige technologische Trend muss in politische Bahnen gelenkt werden. Nur unter diesen Bedingungen wäre die Ausstattung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen hinnehmbar. Mit einer solchen Entscheidung könnte Verteidigungsministerin von der Leyen zugleich auch im Bündnis ein wichtiges Zeichen setzen.
Ein Kommentar von Andreas Flocken. Jetzt ist eine Situation, da geht die Liebe zu meiner Frau vor den Dienst. Mit diesen Worten erklärte der Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Nikolaus Schneider, heute überraschend seinen Rücktritt. Bei seiner Frau Anne war in der vergangenen Woche Brustkrebs diagnostiziert worden. Nikolaus Schneider stand der EKD seit dem Rücktritt Margot Käßmanns im Jahr 2010 vor. Ulrike Beritz mit Einzelheiten.
Als 2005 seine jüngste Tochter Maike an Krebs erkrankte und starb, ging Nikolaus Schneider mit seiner Trauer an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit seiner Frau Anne verarbeitete er das Erlebte in einem Buch. Nun ist seine Frau an Brustkrebs erkrankt. Das Lymphsystem ist befallen. Noch in dieser Woche wird die Therapie beginnen, berichtet der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, in seiner sehr persönlichen Erklärung.
Uns steht ein schweres Jahr bevor. Mit Chemo, Operationen und Bestrahlung, wirklich ein Jahresprogramm.
Er wolle für seine Frau und die Familie da sein, Zeit haben, so viel es geht. Dieses Vorhaben sei nicht mit den Ämtern als EKD-Ratsvorsitzender zu vereinbaren, so Schneider. Und deshalb habe er mit dem Rat der EKD vereinbart, bis zur nächsten Synode im November nur die Termine wahrzunehmen, die möglich seien. Im November wolle er dann seinen Bericht abgeben und dann von allen Ämtern zurücktreten. 40 Jahre sind Anne und Nikolaus Schneider verheiratet.
Wir haben meinen Dienst immer gemeinsam getragen. Das ging los als Gemeindepfarrer mit offenem Pfarrhaus, aber auch in allen Stationen haben wir gemeinsam Dienste verantwortet. Wir haben auch gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt in unserem Leben. Und auch in dieser schwierigen Situation wissen wir uns gestärkt durch unsere gemeinsame Liebe. Unterstützt und begleitet von unserer Familie und unseren Freunden und geborgen in Gottes Liebe, die uns auch in den dunkelsten Zeiten unseres Lebens nicht verlässt.
Anne Schneider ist die wichtigste Beraterin ihres Mannes, hat er immer stolz erzählt. Die beiden haben sich während des Studiums kennengelernt. Gemeinsam waren sie im Pfarramt im Rheinland, haben die Bergarbeiterkrise durchstanden, den Tod der jüngsten Tochter erleben müssen. Gemeinsam haben sie Bücher veröffentlicht, erst im vergangenen Jahr eines zum Thema Vertrauen.
Wir beide sind uns gewiss, dass Gottes Segen nicht so einfach mit Gesundheit und äußerem Wohlergehen zu verrechnen ist. Aber wir sind uns eines ganz gewiss, sein Segen wird uns begleiten, auch in dem finsteren Tal, in dem wir im Augenblick sind.
Nikolaus Schneiders Entscheidung für die Familie wurde mit viel Respekt und Verständnis aufgenommen. Sie fällt in eine Zeit der kirchlichen Umbrüche. Die Zahl der Mitglieder verringert sich stetig, es wird über ein anderes Familienbild gestritten und das große Reformationsjubiläum 2017 muss vorbereitet werden. Aufgaben, die auf den neuen oder die neue EKD-Ratsvorsitzende warten. Gewählt werden kann auf der Synode im November in Dresden. Erstmal für ein Jahr, dann endet offiziell die Amtszeit des Rates der EKD und Neuwahlen stehen an.
Der geplante Mindestlohn in Deutschland ist weiter umstritten. Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände machen weiter gegen den Gesetzesentwurf mobil. Die Koalition allerdings sieht jetzt den Weg frei. Peter Mücke berichtet.
Bundesarbeitsministerin Nahles dürfte selbst ein bisschen überrascht gewesen sein, was da am Wochenende über sie hereinbrach. Vor allem Verdi-Chef Bsirske hatte per Zeitungsinterview noch einmal die Keule ausgepackt und legte am Vormittag bei einer Kundgebung in Berlin noch einmal nach.
Mit der Vielzahl von Ausnahmen hat die Koalition den Mindestlohn brutal amputiert. Die neuen Schlupflöcher laden zum Umgehen des gesetzlichen Mindestlohnes regelrecht ein. CDU, CSU und SPD verweigern 2 bis 2,5 Millionen Menschen die 8,50 Euro.
SPD-Fraktionschef Oppermann reagierte jedenfalls empfindlich auf die Kritik der Gewerkschaften und betonte:
Es wird keine Ausnahmen geben. Es gibt Zwischenstufen, aber spätestens zum 1. Januar 2017 bekommen alle Arbeitnehmer in Deutschland über 18 den gesetzlichen Mindestlohn. Das ist ein guter Kompromiss. Und deshalb muss ich die Kritik der Gewerkschaften als falsch zurückweisen. Sie verkennt im Übrigen, wie schwierig es ist, in einer großen Koalition zu einer solchen Regelung zu kommen. Wenn es einfach wäre, dann hätten es die Gewerkschaften ja auch selbst machen können.
Am Donnerstag soll der Bundestag über das Mindestlohngesetz abstimmen. Kurz zuvor haben die Regierungsfraktionen noch einige Änderungen auf den Weg gebracht, etwa bei den Zeitungszustellern.
Die Zeitungsverleger haben einen Tarifvertrag nicht hinbekommen. Deshalb schaffen wir im Gesetz eine Stufenregelung. In 2016 darf ein Lohn nur 15, im Jahre 2015 nur 25% unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. Aber ab 1. Januar 2017 gibt es für alle 8,50 Euro.
Erklärt Oppermann. Für den Chef der Linkspartei Rieksinger ist das trotzdem ein Skandal.
Das sind Menschen, die bei Wind und Wetter rausgehen, morgens um 4 die Zeitungen austragen, Stundenlöhne zwischen 4 und 6 Euro häufig haben. Dass die jetzt nicht sofort den gesetzlichen Mindestlohn bekommen sollen, ist unerhört.
Unerhört sind für die Opposition auch weitere Änderungen. So sollen freiwillige Praktika statt wie bislang vorgesehen 6 Wochen künftig 3 Monate vom Mindestlohn ausgenommen sein. Geplant ist auch eine Sonderregelung für Saisonarbeitskräfte wie Erntehelfer.
Für die Saisonarbeit ist vereinbart worden, dass die sozialversicherungsfreie Beschäftigungsmöglichkeit von 50 Tagen auf 70 Tage ausgedehnt wird. Aber auch in dieser Zeit muss der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden.
Für alle Branchen gilt, wer einen allgemeingültigen Tarifvertrag vereinbart, kann bis Ende 2016 auch noch weniger als 8,50 Euro zahlen. Einen solchen Tarifvertrag hatte beispielsweise die Fleischbranche vorgelegt. Und so betont Arbeitsministerin Nahles:
Es wird 3,7 Millionen Menschen geben, die davon unmittelbar profitieren. Ab 1.1.2015 gilt der Mindestlohn. Einige Branchen, das ist aber auch einvernehmlich mit den Gewerkschaften verhandelt, werden eine längere Einphasung haben. Aber spätestens ab 1.1.2017 werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 8,50 Euro pro Stunde verdienen.
Auch CDU-Generalsekretär Tauber ist zufrieden mit dem Kompromiss, vor allem über die kurzfristig vereinbarten Ausnahmeregelungen.
Das freut uns sehr, sodass wir glauben, dass es auch nach langer Diskussion und nach Kritik im Vorfeld ein Vorhaben ist, dem man guten Gewissens zustimmen kann.
Trotzdem wird es im Bundestag wohl doch einige Gegenstimmen geben. Angesichts der deutlichen Mehrheit der Großen Koalition allerdings kaum mehr als ein Schönheitsfehler.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.51 Uhr und das Spiel Nigeria-Frankreich ist nach der ersten Halbzeit unentschieden 0:0 auseinandergegangen. Mehr zu dem Spiel in einigen Minuten. Deutschland muss mehr für Flüchtlinge tun. Mit einer eindringlichen Rede eröffnete Bundespräsident Joachim Gauck heute das 14. Berliner Symposium zum Flüchtlingsschutz. Er appellierte an die Politik, Flüchtlingen mehr Rechte zu geben. Matthias Bertsch berichtet.
Tun wir wirklich schon alles, was wir tun könnten? Während vor der Tür Demonstranten gegen die Abschiebung von Flüchtlingen protestierten, wiederholte Joachim Gauck in der französischen Friedrichstadtkirche die Frage, die er bereits in seiner Weihnachtsansprache gestellt hatte. Der Bundespräsident verwies darauf, dass andere Länder ein Vielfaches an Flüchtlingen aufnehmen. Würde man Deutschland mit dem Libanon vergleichen, müsste die Bundesrepublik rund 20 Millionen Syrer ins Land lassen. Er erinnerte außerdem an das Schicksal der 23.000 Menschen, die die Flucht über das Mittelmeer in den letzten 15 Jahren nicht überlebt haben. Zugleich forderte er, dass sich Politik nicht allein am humanitär Gebotenen, sondern auch am politisch Machbaren zu orientieren habe, auch wenn das die Flüchtlingspolitik vor ein Dilemma stelle.
Einerseits hat die Europäische Union ein legitimes Interesse daran, ihre Außengrenzen zu überwachen und sich vor unkontrollierter Zuwanderung zu schützen. Andererseits muss sie sich fragen lassen, inwieweit sie dadurch die Rechte oder sogar das Leben derer gefährdet, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung Schutz suchen.
Insgesamt, so Gauck, müsse es darum gehen, die Verfahren für die Flüchtlinge gerechter und effektiver zu gestalten.
Schnellere Prüfungen, wie sie im Koalitionsvertrag verabredet wurden, bringen, wenn sie fair bleiben, allen Seiten schneller Klarheit. Zu einer effektiveren Flüchtlingspolitik gehört aber auch, dass wir diejenigen auf humane Weise zurückweisen, die nach den gültigen Kriterien keine Fluchtgründe haben, die zur Aufnahme jedenfalls bei uns in der Bundesrepublik berechtigen würden. Ich wünsche mir eine Solidarität, die wir auch leben können.
Aber was für eine Solidarität oder wie viel Solidarität können wir leben? Viel mehr, als es in Deutschland und der EU derzeit der Fall sei, betonte die Generalsekretärin von Amnesty International, Selbin Çalışkan. Sie kritisierte, dass sich die Politik des Themas Flüchtlinge nur annehme, weil sie von der Zivilgesellschaft dazu gedrängt werde. Und auch der Vertreter des UNHCR in Deutschland, Hans ten Feld, machte deutlich, dass die Politik in der Bundesrepublik oft zu restriktiv sei. Der neue Referentenentwurf des Innenministeriums zum Thema Bleiberecht beispielsweise sehe bedenkliche Änderungen in Sachen Haftrecht für Asylsuchende vor.
Wir haben stets betont, dass Haft
nur in Ausnahmefällen und unter strenger Beachtung der Verhältnismäßigkeit gegenüber Schutzsuchenden angewandt werden soll. Wendet man aber die Kriterien des Referentenentwurfs unter dem Stichwort Fluchtgefahr an, muss man besorgt darüber sein, dass es zu einer weitreichenden und systematischen Inhaftierung von Asylsuchenden in Deutschland kommen könnte.
Die Gleichsetzung von Flüchtlingen und Straftätern, so Tenfeld, habe nicht nur für die Betroffenen verheerende Folgen, sondern auch für das Ansehen des Flüchtlingsschutzes in den Aufnahmeländern.
Das Tief des ADAC spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Das hat sich heute bei der Bilanzpressekonferenz des Automobilclubs gezeigt. Viele Mitglieder haben dem Club den Rücken gekehrt. Gabriel Wirth mit Einzelheiten.
Seit diesem Jahr scheint das Wachstum beim ADAC zu Ende. Erstmals hat der Automobilclub insgesamt weniger Mitglieder als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl sank, wenn auch nur wenig, bis Ende Mai von 18,94 auf 18,93 Millionen Mitglieder. Allein 320.000 sind seit Jahresbeginn wegen der Vertrauenskrise ausgetreten. Der kommissarische Präsident August Markel erklärte dazu auf der Bilanzpressekonferenz in München:
Die vergangenen Jahre hat unsere Organisation vielleicht zu oft nach der Maxime gearbeitet, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen und Umsatz zu generieren. Natürlich möchten wir auch weiterhin neue Mitglieder gewinnen, aber eben nicht um jeden Preis. Wir haben ganz bewusst aggressive Formen der Mitgliederwerbung zurückgefahren und uns vom Ziel eines übersteigerten Wachstums verabschiedet.
Dazu gehört Markel zufolge, dass die Mitgliederwerbung in Diskotheken eingestellt wurde. Um Vertrauen zu gewinnen, soll künftig auch unter anderem darauf verzichtet werden, Kindersitze zu verkaufen, da der Club solche Sitze auch testet. Zudem hat der ADAC zahlreiche Zahlen auch im Internet veröffentlicht. Diese Daten zeigen, dass der Club auch ein Großunternehmen ist, mit dutzenden Tochtergesellschaften und einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro und einem Überschuss von etwas über 119 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Der Verein verfügt darüber hinaus über ein Eigenkapital von 1,1 Milliarden Euro. Der verantwortliche Geschäftsführer für Finanzen, Thomas Kagermeier, verteidigt das dicke Finanzpolster mit notwendigen Investitionen.
Im Bereich unserer gelben Engelfahrzeuge beispielsweise, unserer Hubschrauberflotte oder aber auch in der IT-Ausstattung. Diese umfangreichen Ausgaben können und wollen wir nicht aus den laufenden Einnahmen stemmen und haben genau für diese Gründe entsprechend vorgesorgt. Gleichzeitig wollen wir trotz der zu erwartenden steigenden Kosten und des ebenfalls zu erwartenden weiter rückläufigen Kapitalanlageergebnisses die Beiträge unserer Mitglieder nach der gerade erfolgten Beitragserhöhung wieder für eine längere Periode konstant lassen.
Der Automobilexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer bleibt nach der Bilanzvorlage skeptisch. Die vorgelegten Zahlen seien zum Teil zwar neu, aber Standard. Es habe kaum Inhalte zu den Reformen gegeben. Sein Kollege Professor Helmut Becker bewertet den neuen Auftritt des Vereins gnädiger.
Insgesamt muss ich sagen, bin ich angenehm überrascht, insofern als alle Probleme, die in der Vergangenheit ja nun heftig diskutiert wurden, angesprochen worden sind. Sie sind noch nicht gelöst, aber sie wurden angesprochen, sie wurden adressiert und man hat sich von allen Seiten, also von Seiten der Verantwortlichen beim ADAC, offen dazu bekannt.
Der kommissarische Präsident des ADAC, Markel, bat um Geduld. Seinen Worten nach wird aktiv an der Neuausrichtung gearbeitet. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang Dezember sollen die Delegierten wieder über weitere Reformschritte abstimmen.
Und jetzt nochmal zum Sport im Echo des Tages. Bei der Fußball-WM spielt zur Stunde Frankreich gegen Nigeria. Der Sieger wäre der Gegner für die deutsche Mannschaft im Viertelfinale. Soeben ist die erste Halbzeit zu Ende gegangen. Es steht noch 0:0. Guido Ringel berichtet aus Brasilia.
Symptomatisch eben die Szene, kurz bevor die Mannschaften die Katakomben dann aufsuchen. Nigeria versammelt sich nach Schlusspfiff beim Spielstand von 0:0 nochmal, um sich einzuschwören auf die zweiten 45 Minuten, während die Franzosen einfach so vom Platz trotten und mit dem Ganzen gar nichts mehr so richtig zu tun haben wollen, weil sie genau wissen, sie haben enttäuscht in der ersten Halbzeit in diesem Achtelfinalmatch in Brasilia gegen Nigeria. Von Esprit-Fußball, schnell und mit Ideen vorgetragen, wie wir ihn noch in der Vorrunde
Vorrunde bewundern durften, nichts zu sehen. Nigeria, insgesamt die bessere Mannschaft, auch wenn die größte Möglichkeit des Spiels bei den Franzosen lag, nach einem Konter Pogba völlig freistehend, scheitert aber am nigerianischen Keeper Enyeama. Aber Nigeria ist ein ernstzunehmender Gegner, der Möglichkeiten hatte, ein Abseitstor erzielt hat, das zu Recht nicht anerkannt wurde. Aber die Stimmung hier in Brasilia ist pro Nigeria. Die Brasilianer feiern mit den Afrikanern. Ob sich's auszahlt? Zur Pause 0:0.
Heute Abend dann die Achtelfinalbegegnung zwischen Deutschland und Algerien. Anstoß ist um 22 Uhr. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Fußballabend wünscht Verena Gonsch.